Irene, du hältst am Donnerstag einen Vortrag über den russischen Formalismus und wir wollen vorab so ein bisschen ins Gespräch kommen über diese Strömung. Vielleicht vorab so ein bisschen eine kunsthistorische Einordnung. Der russische Formalismus ist ja so um 1915 herum entstanden. Wie würdest du denn diese Zeit charakterisieren? Also was war da künstlerisch, gesellschaftlich los, dass in so einer Gemengelage dann auch eben dieser Formalismus entstanden ist?
Ja, also der russische Formalismus ist ja sowohl eine literaturtheoretische Strömung, die ganz einflussreich geworden ist im 20. Jahrhundert, und andererseits haben die Beteiligten aber auch selber waren als Schriftsteller und Schriftstellerinnen tätig. Das heißt, das ist sozusagen sowohl kunstpraktisch als auch theoretisch quasi ganz eng verbunden, auch mit der russischen Avantgarde. Und die hatte in dieser Zeit ab 1900 und bis ja so Anfang der 1920er Jahre eine ganz große Blütezeit mit allen möglichen verschiedenen Strömungen vom Futurismus, Symbolismus, Konstruktivismus und noch ganz viele andere mehr, die wir auch heute gar nicht mehr so genau kennen. Ja, und das Besondere ist halt, dass das sich wirklich auf alle Kunstrichtungen dann noch ausgebreitet hat, also Literatur, Theater, bildende Kunst natürlich und so weiter. Und ich glaube, in dieser Blüte, der sozusagen auch zwischen den beiden Revolutionszeiten von 1905 und 1917, dass da so viel entstehen konnte, das ist vielleicht was Besonderes, was manchmal gar nicht so im Blick ist, weil man eben auf 1917 guckt und die Zeit danach.
Jetzt hast du das schon angesprochen, also der Formalismus ist sowohl eine Literaturtheorie oder ein literaturwissenschaftlicher Ansatz, aber die Vertreter des Formalismus waren auch selber künstlerisch aktiv. Vielleicht können wir das uns zunächst erstmal ja von dieser literaturwissenschaftlichen Seite her angucken. Da fällt ja zunächst erstmal auf, im Begriff des Formalismus steckt die Fokussierung auf die künstlerische Form, also die Form steckt in diesem Begriff drin. Was heißt das denn konkret? Also was macht da den Formalismus aus, vielleicht auch gegenüber anderen Literatur- oder Kunsttheorien?
Ja, genau. Also das mit der Form springt natürlich ins Auge. Und an den Formalisten ist neu, und das muss man auch erstmal aus der historischen Zeit sehen, dass die sich quasi ja auch als theoretische Strömung zusammengefunden haben, als Leute, die interessiert waren daran, tatsächlich die ästhetischen Strukturen der Literatur im Besonderen zu untersuchen. Und das war auch neu, weil davor bestand Literaturwissenschaft hauptsächlich darin, dass man so biografische Studien gemacht hat und alle Briefe von Tolstoi gelesen, aber quasi sich nicht angeguckt hat, wie sind denn jetzt eigentlich diese Romane genau gebaut. Und das heißt, es gibt dann eine ganz große Vielfalt von sich Rhythmen anzugucken, Versstrukturen, Erzählformen. Und das war erstmal neu, also das ist uns heute viel mehr vertraut natürlich und selbstverständlich. Ja, und vielleicht ist auch ganz bezeichnend, dass deren wirklich zentrale Frage auch war, erstmal zu verstehen, was ist überhaupt Literatur, was ist überhaupt Kunst und was macht einen literarischen Text aus. Und dafür waren dann halt diese ganzen Fragen nach diesen ästhetischen Strukturen wichtig.
Also vielleicht ein Ansatz, der sozusagen sich wegentwickelt von irgendwie so einer soziologisch rein historischen Herangehensweise an die Texte hin, sozusagen zu der Frage, wie ist der Text selber konkret aufgebaut, ne?
Ja, genau, ja.
Jetzt ist da ja ein weiterer Aspekt des Formalismus, die Kunst oder die Literatur als ein Verfahren zu begreifen. Also Viktor Sklovsky, ein wichtiger Vertreter des Formalismus, der hat gesagt, Literatur ist eine Summe von Verfahren. Was heißt das denn genauer? Also was kann man sich denn darunter vorstellen, Kunst als Summe von Verfahren zu begreifen?
Ja, gute Frage. Also bei Sklovsky muss man auch immer ein bisschen gucken, dass er Sachen auch polemisch zuspitzt. Aber genau diese Fokussierung auf Verfahren ist ganz spannend. Das würden wir vielleicht auch jetzt heute erweitern in Richtung ästhetische Strategien oder so. Aber ich glaube, Verfahren macht auch nochmal deutlich, so auf die Produktionsweise zu gucken und wieder nicht im Sinne, wie du schon gesagt hast, nicht im Sinne so einer soziologischen Fragestellung, sondern der erste Schritt ist erstmal auch so eine Säkularisierung, also dass man nicht mehr von so einem Schöpfergenie ausgeht und auch nicht das Kunstwerk als ein isoliertes begreift, sondern es steht quasi in einer Geschichte von vorhergehenden Kunstwerken, deren Verfahren weiterentwickelt werden. Und es ist natürlich in sich selber auch ein gefügtes System, aber das ist fast so ein bisschen so ein Blick auf das Handwerkliche noch mal stärker. Ja, vielleicht wäre das erstmal was zu der Frage der Verfahren. Denn ein wichtiges Verfahren, was er dann auch sehr stark ins Zentrum stellt, ist die Verfremdung. Und ich glaube, daran wird es vielleicht auch konkret besser verständlich, was so ein Verfahren sein kann. Weil wenn man sich jetzt Verfremdung anguckt, dann sieht man auch, okay, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und was für die russischen Formalisten wichtig war, ist dann zum Beispiel, also einerseits, dass man so guckt, wie sind Erzählungen perspektiviert, also zum Beispiel, dass man dann auch unerwartete Perspektiven, wie man erzählt jetzt eine Szene aus der Perspektive eines Pferdes zum Beispiel, das ist ein Beispiel von Tolstoi, oder auch die Perspektive von Kindern oder eben auch Leuten, die eigentlich gar nicht so am Geschehen direkt beteiligt sind, also die quasi so als Dritte, als Fremde hinzutreten, und deshalb können sie etwas wahrnehmen, was sonst nicht wahrgenommen werden kann.
Also du hast jetzt schon Verfremdung als eben eines von diesen Verfahren beschrieben, was wichtig für den Formalismus gewesen ist. Und das ist ja für uns vielleicht am ehesten bekannt eben über so jemanden wie Bertolt Brecht und den berühmten Verfremdungseffekt. Und das ist ja für deine Auseinandersetzung auch entscheidend, dass du guckst, wie sind sozusagen Prinzipien des Formalismus auch im Theater angewandt worden. Da ist ja der russische Regisseur Meyerhold ganz wichtig für dich. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also was bedeutet denn Formalismus in Bezug auf das Theater?
Ja, genau, das fand ich jetzt auch ganz spannend zu entdecken, also dass wir einfach ja den Verfremdungseffekt vor allem durch Brechts episches Theater kennen und dann auch nochmal genauer zu gucken, der ist eben früher dann schon von Slowski und den Formalisten sozusagen umrissen worden und ein bisschen anders auch in der Konzeption als bei Brecht. Und dann noch das Theater von Meyerhold hinzuzuziehen, gibt dem nochmal eine andere Tiefe auch, weil tatsächlich gibt es ganz viele Parallelen auch in dem, was Meyerhold dann so entwickelt. Und das beginnt von einer grundsätzlichen Beschäftigung mit Theater. Und da ist er ganz nah auch an dem, wenn die Formalisten fragen, was ist Literatur eigentlich genau? Was macht Literatur zur Literatur? Dann stellt Meyerhold genau diese Frage hinsichtlich des Theaters. Und entwickelt das dann auch in seiner Schauspieltechnik weiter, also der Biomechanik. Das ist auch ein Stichwort, was mit ihm ganz stark verbunden ist, also eine neue Art von Bewegungstechnik. Und er entwickelt ganz viele, all diese Fragen, die Slowski oder Eichenbaum bezogen auf die Literatur entwickeln, findet man bei ihm eigentlich wieder, auch auf dem, wie wird Bewegung aufgebaut auf der Bühne oder wie werden Szenen gebaut. Genau, das heißt, da hat man man geht wirklich auch in diese Mikrostrukturen von Kunst rein, das könnte man vielleicht so sagen. Und genau, was macht Brecht im Vergleich? Da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten auf jeden Fall auch, also dass Brecht diesen Moment der Verfremdung nutzt, wir treten mal ein Stück weg vom Geschehenes und lassen uns da nicht so reinziehen und betrachten das mehr so aus der Distanz. Um dann auch zu sehen, jetzt, also das ist ja ein ganz wichtiges Konzept von ihm, dass man sich eine Szene anguckt und dann immer überlegt auch, hätten sich Leute anders entscheiden können in genau diesem Verfahren und damit nicht so eine Art von, ja, Alternativlosigkeit, wie Leute sich entscheiden, da eben nicht hinein zu verfallen, sondern dazu anzuregen, immer drüber nachzudenken. Ja, natürlich wirkt diese Person jetzt in einer zugespitzten Art und Weise und es scheint so, gäbe es nur noch eine Entscheidung. Und genau aber diese Verengung nicht zuzulassen und das aufzuziehen und zu sagen, Moment mal, aber müssen wir da vielleicht nochmal grundsätzliche andere Fragen stellen? Also da ist Brecht ja dafür nutzt er die Verfremdung ganz stark.
Ich denke, dass von Meyerhold vielleicht vor allen Dingen also hierzulande so die Fotos von so Bühnenbildern bekannt sind, weil die ja sozusagen ja vielleicht so ein bisschen wie so ein Sinnbild von dem frühen konstruktivistischen Theater in der Sowjetunion sind. Also das kommt einem irgendwie so bekannt vor, wenn man das halt irgendwie sieht. Aber jetzt ist ja genau der Titel von deinem Vortrag auch Jenseits roter Fahnen, um auch da auch nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Wenn man sich das Verhältnis eben zur Oktoberrevolution oder zum Kommunismus überhaupt anschaut, würdest du da tatsächlich den Formalismus jenseits der roten Fahnen verorten oder wie kann man ja überhaupt sozusagen dieses Verhältnis beschreiben zwischen diesem formalistischen Ansatz und dem, was in der frühen Sowjetunion los gewesen ist?
Ja, ich glaube, das Verhältnis ist ein ganz kompliziertes, weil man einerseits sieht, sie sind zum Teil ganz stark beteiligt auch an der frühen, also direkt nach der Revolution. Das hat Meyerhold auch eine wichtige Funktion gehabt im Theaterbereich, hat den sogenannten Theateroktober angeführt und da gab es gar nicht so viele Künstler und Künstlerinnen, die sich so nah, also wirklich so sofort dafür eingesetzt hat. Da war er mit Majakowski ganz weit vorne dabei und Meyerhold hatte dann tatsächlich auch die Aufgabe, ich glaube 1920, so zum Jahrestag der Revolution, ein großes Massenspektakel zu gestalten in St. Petersburg, wo die Revolutionsgeschehnisse, die Erstürmung des Winterpalais nachgestellt wurden. Und andererseits ist er dann aber jemand, der am Ende ganz stark verfolgt wurde und letztlich dann auch inhaftiert und hingerichtet wurde und als ausländischer Spion und sowas. Also er wurde dann auch zu einem Fremden gemacht und das betrifft dann eigentlich den ganzen Formalismus. Also das wurde ja dann auch so zu einem Schimpfwort und zu so einer, also als Gegenposition zum Realismus aufgestellt und das hat eigentlich einen großen Teil der russischen Avantgarde getroffen, dass sie dann im Verlauf der 20er Jahre das immer schwieriger wurde, für die zu arbeiten und auch, ja, dass sie dann richtig am Ende mit Schreibverboten und mit Auflösung ihrer Organisationen, ihrer Zeitschriften zu tun hatten und ja, viele, sei es ins Exil gegangen sind oder verfolgt wurden oder mit Schreibverboten belegt wurden. Und das macht die Geschichte ganz schwierig, weil ja, es ist eigentlich so ein Auseinanderfallen dann auch von, einerseits hat diese avantgardistische Blüte ja auch von dem gesellschaftlichen Aufbruch, ist damit ganz eng verflochten, also hat davon profitiert und hat dann natürlich auch durch ihre künstlerischen Arbeiten das auch, also war da auch eng verbunden und hat das auch mitgetragen so und dann letztlich wurden sie dann aber auch verfolgt und ja, war das eben nicht das, was dann unter dem Schlagwort sozialistischer Realismus durchgesetzt wurde. Genau, und deshalb, also das ist für mich auch eigentlich in diesem Begriff Jenseits mit drin oder in diesem kleinen Wort, das ist sozusagen eigentlich eine Verbindung. Also so wie, es ist schon Teil dieser Geschichte, aber es wurde dann irgendwie aus dieser Geschichte aussortiert und das macht ein ganz schwieriges Verhältnis, also auch eigentlich einen Konflikt, wo vielleicht auch die aktuellen Ereignisse einem eigentlich wieder drauf zurückbringen, zu fragen, was war damals eigentlich auch schon los an einer an schwierigen Entwicklung in der russischen und sowjetischen Gesellschaft.
Jetzt ist ja für dich und deine Auseinandersetzung auch immer wichtig eine kritische Theorie und eine kritische Theorie der Ästhetik und das wäre ja auch nochmal interessant zu gucken, wie zum Beispiel Leute wie Walter Benjamin oder Adorno halt ja Aspekte des russischen Formalismus aufgenommen haben und als du sozusagen mir erstmal von dieser Verbindung auch erzählt hast, schien mir das erstmal auch sozusagen sehr augenfällig zu sein bei Adorno, weil bei dem ja sozusagen auch die Form immer das ganz Entscheidende ist und auch wie er eine Entwicklung in der Kunstgeschichte denkt, dass er sowas sagt, wie die Werke kommunizieren selber miteinander und ja sozusagen Formen erschöpfen sich und deswegen gibt es Verschiebungen innerhalb von Formkonzepten. Gab es denn da einen direkten Bezug, was eben kritische Theorie und Formalismus betrifft?
Ja, also du hast jetzt ganz wichtige Sachen genannt, die auf jeden Fall diese Theorien verbinden. Ich glaube auch dieser Aspekt der Autonomie, dass der nochmal ganz stark zu machen ist, also das, was den Formalismus auszeichnet, aber eigentlich auch den Konstruktivismus und frühere Formen wie selbst den russischen Futurismus und auch den Symbolismus, dass die eigentlich alle daran arbeiten, künstlerische Formen weiterzuentwickeln und mit denen, also herauszufinden, was bedeuten die und eigentlich da auch auf der Suche sind nach einem neuen Verhältnis von künstlerischer Tätigkeit und Gesellschaft. Also das, ohne eben die Autonomie aufzugeben, also die Kunst soll nicht funktionalisiert werden. Das ist, glaube ich, irgendwie der große Konflikt mit dieser Idee, was auch im sozialistischen Realismus weiterläuft, dass ganz viel so künstlerische Praxis eigentlich nur so genutzt werden soll, um die sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Aber dass immer diese Eigenheit des Ausdrucks, der eben sich immer wieder auch unabhängig macht von gesellschaftlichen Entwicklungen, dass da die Balance irgendwie nicht richtig gefunden wurde. Genau, das ist jetzt eigentlich vielleicht noch ein bisschen zur Frage von vorher. aber zeigt auch diese Verbindung mit dem Autonomiebegriff, der ja für die kritische Theorie auch so wichtig ist, als eigentlich eine Garantie dafür, dass sich in der Kunst auch eine Kritik artikulieren kann. Also weil etwas zum Ausdruck kommen kann, was anders in der Gesellschaft nicht ausgedrückt werden kann. Genau, was die direkte Rezeption betrifft, ist das eher auch ein bisschen ein Mosaik und ein bisschen Linien, die ich in meinem Vortrag auch nachzeichnen möchte. Und ja, Walter Benjamin ist da eine wichtige Person oder die da auch eine Verbindung darstellt, weil er einerseits ja mit Brecht zusammen viele Diskussionen hatte und auch einige Texte über Brechts Theater geschrieben hat. Das war erst in den frühen 30ern. Aber vorher war er ja auch mit der Theatermacherin Asya Latsis befreundet, sodass davon auszugehen ist, dass er viel auch gehört und erfahren hat über das russische Theater oder das Theater in der Sowjetunion. Und eine andere wichtige Figur ist Sergei Eisenstein, der auch viel in Berlin war und auch sozusagen genau auf dieser Theaterebene, glaube ich, eine wichtige Verbindungsfigur ist. Wenn man dann genauer hinschaut, dann ergibt sich eigentlich mehr wie so ein Panorama von Personen und Kreisen, wo dann einzelne Leute halt so sich überschneiden und also wo man dann doch ganz langsam sieht, wie sich kleine Verbindungen ergeben und man sehen kann, also es gab auf jeden Fall einen Austausch über diese Zirkel und auch wenn das, man findet jetzt in Adornos ästhetischer Theorie nirgendwo jetzt einen Bezug direkt auf den russischen Formalismus, aber bei Benjamin zum Beispiel findet man ganz ähnliche Ansätze in der Art und Weise, wie er seine Literaturanalysen dann formuliert und auf der Theaterseite hat man dasselbe dann eigentlich auch nochmal.
Du hast jetzt schon auch so ein paar Aspekte angesprochen oder wir haben im Gespräch sozusagen einige Aspekte angesprochen, die in deinem Vortrag am Donnerstag eine Rolle spielen. Vielleicht da nochmal abschließend die Frage, was hast du dir vorgenommen, da für einen Bogen zu schlagen am Donnerstag?
Ja, eigentlich möchte ich genau noch auf diese ganz, ja, tatsächlich Aspekte, die wir heute angesprochen haben. Ich finde es wichtig, diesen Begriff der Verfremdung, den möchte ich auch ins Zentrum stellen, weil er mir eigentlich auch deutlich zu machen scheint, wie die ästhetische Form, also was für ein Konzept da drin steckt und dass genau diese Verbindung herstellt zwischen den russischen Formalisten und der kritischen Theorie, also vor allem bei Benjamin und Adorno. Und in der Beleuchtung des Theaters möchte ich das einfach auch noch übertragen auf diesen Bereich, weil man ja sieht eigentlich diese Verbindung zwischen den Künsten, also in dem Fall ist es Literatur und Theater. Man hat dann irgendwie diese Bühnenbilder, die du auch schon angesprochen hast. Also natürlich auch der Konstruktivismus als Richtung der bildenden Kunst dabei. Mit Eisenstein dann jemand, der auch den Film ja sehr stark geprägt hat. Und insofern sieht man eigentlich, es ist wirklich die Breite der Künste, die da an Konzepten arbeitet. Und es geht mir darum, das nochmal zu beleuchten. Und weil ich denke, dass das auch nochmal... Also es kommt mir so vor, dass das in den bisherigen Avantgarde-Theorien eigentlich zu wenig berücksichtigt ist, weil die verbreiteten Theorien, wie die von Peter Bürger zum Beispiel, die beziehen sich immer sehr stark auf den italienischen Futurismus und auf den französischen Surrealismus und fokussieren dann vor allem diesen Aspekt der Aufhebung zwischen Kunst und Leben. Und in den hier in der russischen Avantgarde vertretenen Strömungen, die es natürlich europaweit auch überall gab, aber dort scheint mir nochmal besonders deutlich zu werden, dass das gar nicht das einzige Ziel ist, sondern dass man vielleicht nochmal genauer gucken müsste. Es gibt Entwürfe, die Beziehung zwischen Kunst und Gesellschaft neu zu gestalten. Und gerade dafür scheint mir eine Figur wie Meyerhold besonders wichtig, weil er in so einer wichtigen Position war im frühen nachrevolutionären Russland und weil das ja auch der Versuch war, Gesellschaft anders zu gestalten. Und dass das dann alles quasi auch sozusagen gescheitert ist, ist nochmal eine andere Frage. So, aber ist eine, die wir heute natürlich in der Rezeption, die ganz wichtig ist für uns, weil das irgendwie, denke ich, bis heute eigentlich das schwierige Verhältnis von künstlerischer Tätigkeit und politischer Tätigkeit zwischen linken Konzepten und Kunst beeinflusst. Oder dass man das da vielleicht mitdenken muss, um auch bestimmte Konflikte nochmal anders zu verstehen.